365 über Medien reden. Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Für unser Radio- und Podcast-Format Mental Health Radio dürfen wir Gespräche mit Expertinnen und Experten führen. In den monothematischen Magazinsendungen, die im DRB Plus Radio Radiotechnikum und auf allen üblichen Podcast-Plattformen abzurufen sind, finden sich Zitate dieser Expertinnen-Gespräche. Hier hören Sie nun aber eines dieser Gespräche in voller Länge.
Angela Potocznik spricht offen über ihre Diagnose und Erfahrungen mit Demenz. Johanna Püringer engagiert sich bei Alzheimer Austria und begleitet Angela Potocznik nicht nur bei diesem Interview, sondern als Assistenz auch in deren Alltag. Heute bei Mental Health Radio und als Gespräch in voller Länge auch bei 365 die Erfahrungsexpertin Angela Potocznik und die Fachexpertin Johanna Püringer. Angela Potocznik, in der Vorbereitung zu diesem Gespräch hier haben Sie mich auf etwas sehr Wesentliches hingewiesen, nämlich dass das Wort Demenz wortwörtlich übersetzt eigentlich ohne Geist heißt. Daher ist ja die Bezeichnung, die wir in unserem Sprachgebrauch dauernd verwenden, nämlich dementkranke Menschen, überhaupt nicht stimmig. Was halten Sie denn davon?
Ja, wie Sie jetzt schon festgestellt haben, das Wort Demenz ist kein schönes Wort. Doch es ist ein mächtiges Wort und für mich hat es einfach nur die Möglichkeit, Angst und Schrecken bei gesunden Menschen hervorzurufen und einfach mit Grauen an einen gnadenlosen Verfall zu denken. Langsam ändert es sich und hin und wieder spricht man über Lebensqualität trotz Demenz. Trotzdem erscheint mir das Wort Demenz ungeeignet, eine Aussage über meine Erkrankung zu geben. Ich selbst verwende das Wort Demenz für mich kaum. Wenn ich gefragt werde, was haben Sie, spreche ich von großer Vergesslichkeit oder kognitiven Einschränkungen. Diese Begriffe beschreiben einfach für mich besser, mit welchen Herausforderungen ich heute lebe. Doch ich setze mich dafür ein, dass möglichst jeder die Bedeutung des Wortes Demenz kennt. Das ist mir einfach wichtig. Ob es Menschen dann wieder weiterverwenden wollen, bleibt ihnen überlassen. Ich hoffe aber auf Veränderung.
Angela Potocznik, Sie sind ja nicht allein gekommen. Hier sitzt auch noch die Johanna Püringer, die Sie unterstützt im Alltag. In welchen Bereichen ist denn der Dachverband Demenz, der trotzdem so heißt, Demenz Selbsthilfe Austria, Sie thematisieren das auch auf der Homepage, dass Sie bei dem Namen geblieben sind. In welchen Bereichen ist denn der Verein tätig?
Also der Dachverband wurde 2021 gegründet als Dachorganisation für Selbsthilfegruppen. Einerseits Selbsthilfegruppen für Angehörige und Zugehörige, andererseits unterstützte Selbsthilfegruppen für Menschen mit kognitiven Einschränkungen. Wir sehen uns eben als großes Netzwerk, weil wir auch einerseits politisch tätig sind, Lobbying machen, wir sind in der Demenzstrategie, die es seit 2015 in Österreich gibt, mit Betroffenen gegen Widerstände, anfängliche Widerstände vertreten. Wir sind im Ausland vernetzt bei Alzheimer Europe. Da gibt es auch eine Arbeitsgruppe von Menschen mit Demenz, an der Angela Potocznik seit 2018 Mitglied ist. Und es gibt ADI, eine internationale Alzheimer- und Demenzorganisation, also eine weltweite eigentlich, bei der wir auch Mitglied sind. Und diese Vernetzung konnte die Selbsthilfegruppe Alzheimer Austria, die es nach wie vor gibt, seit 34 Jahren, nicht mehr tragen, weil das einfach zu viel Aufwand ist, zu viele Aufgaben sind. Und deshalb war es irgendwann an der Zeit, einen Dachverband zu gründen. Und auf der Homepage möchten wir halt die Möglichkeit geben, dass auch betroffene Menschen und Angehörige und jeden, den es interessiert oder jeder, der es benötigt, eine Selbsthilfegruppe in seinem Grätzl, in seiner Region findet. Aber natürlich sind wir nur so gut, wie die Selbsthilfegruppen uns sozusagen bedienen, sage ich jetzt unter Anführungszeichen. Weil wenn die sich nicht melden bei uns, dann kennen wir sie nicht.
Zu Selbsthilfegruppen gibt es ja immer wieder so zwei, drei Gedanken, auch in anderen Bereichen des psychischen Wohlbefindens. Erstens, kann eine Selbsthilfegruppe nicht auch zur Retraumatisierung eines Themas führen und jemanden runterziehen? Und die zweite Frage, die ich da gleich anschließen möchte, sind das moderierte Selbsthilfegruppen in der Regel oder autonome Selbsthilfegruppen?
Also die Selbsthilfegruppen für An- und Zugehörige sind auch moderiert, nämlich von demjenigen oder derjenigen, die sie ins Leben gerufen hat. Da kümmert man sich um Ort und Zeit und dass es eben stattfinden kann. Aber grundsätzlich, also auch bei Alzheimer Austria, ist es so, dass jeder, jede von uns mit Demenz sozusagen in der eigenen Familie betroffen ist oder war. Die unterstützten Selbsthilfegruppen, das sind eben jene für Menschen, die erkrankt sind, die sind auf jeden Fall moderiert. Ja. Da soll es auch Unterstützung geben, daran hapert es noch, Unterstützung geben, sozusagen hinbegleitet zu werden, wenn die Orientierung nachlässt oder die Location nicht gefunden wird. Das wäre so ein Idealbild, was wir halt aufgrund unserer geringen Ressourcen zurzeit nicht leisten können.
Angela Potocznik, zurück zu Ihnen und auch zu Ihrer Geschichte, über die Sie ja sehr offen und wir sind Ihnen alle sehr dankbar dafür, in Medien sprechen. Wie war denn das, als Sie die Diagnose bekommen haben? Welche ärztliche, therapeutische oder auch medikamentöse Unterstützung haben Sie da bekommen? Wie ist es Ihnen damit gegangen und welche Schritte haben denn Sie dann nach der Diagnose dann gesetzt?
Ja, ein Demenzmedikament habe ich eigentlich schon sehr früh bekommen und ich wurde gefragt, ob ich noch Fragen hätte. Doch ich kann Ihnen wirklich versichern, also dass ich im ersten Moment überhaupt keine Fragen hatte, da ich überhaupt nicht wusste, was außer der Tatsache, dass es jetzt eben so ist, jetzt auf mich zukommen würde. Die ersten Fragen, die einfach auftauchten, waren: Wie kann ich mir jetzt helfen? Was kann ich für mich tun? Was kann mich unterstützen? Die blieben einfach unbeantwortet. Ich ging auf die Suche nach Informationsmaterial, aber die richteten sich damals ausschließlich an Angehörige. Also ich konnte nichts damit anfangen und das hat sich schon ein bisschen geändert. Nur sollten die erkrankten Menschen von den Broschüren, die es heute für sie gibt, schnell erfahren. Und ich stellte fest, dass das Aushändigen einer Informationsbroschüre immer noch nicht selbstverständlich ist. Doch es gibt sie. Und es sollte eine Bringschuld werden. Es ist etwas eigenartig, wenn wir mit kognitiven Einschränkungen auf die Suche gehen sollen. Ich ging damals zu vielen Demenzvorträgen und traf dort auf Menschen von Alzheimer Austria, die mich informierten, dass sie eine Selbsthilfegruppe ins Leben gerufen haben. Dort habe ich Menschen getroffen, die mir in der Krankheit schon einige Schritte voraus waren, doch sie hatten schon Strategien, wenn Schwierigkeiten in ihr Leben treten und ich lernte einfach von ihnen. Manche der damaligen Strategien bewähren sich sogar noch heute bei mir und außerdem war ich jetzt genau an der richtigen Stelle, wo alle Informationen zusammenkamen und die Mitarbeiter von Alzheimer Austria waren wirklich daran interessiert, mich zu informieren, mich einzubeziehen, mich zu fördern, mich zu fordern und mich einfach auch auf ein neues Leben vorzubereiten. Und die wichtigsten Punkte damals für mich waren und sind heute noch, offen zu bleiben, trotz aller Einschränkungen, über meine Bedürfnisse und Wünsche zu reden und die Möglichkeit zu haben, ein gutes, auch selbstbestimmtes Leben trotz der Erkrankung führen zu können.
Sollten Sie sich in einer seelischen oder psychischen Krise befinden und Hilfe suchen, dann können Sie sich an die Telefonseelsorge wenden unter 142, 24 Stunden, 7 Tage in der Woche lang. Oder wenn Sie lieber chatten, dann unter telefonseelsorge.at und dann auf Sofortchat klicken. Oder wenn Sie persönlich Hilfe benötigen und das im persönlichen Gespräch machen möchten, dann gibt es auch noch das Kriseninterventionszentrum, kriseninterventionszentrum.at. Angela Potocznik, Sie haben jetzt schon von der Begegnung mit Alzheimer Austria gesprochen und mit der Beratung beim Arzt und einem sozusagen peripheren Umfeld. Wie war denn das mit Ihrem ganz nahen Umfeld, mit Ihrer Familie, mit der sozusagen Verwandtschaft? Wie hat denn die reagiert auf die Diagnose?
Ja, also in der Familie würde ich das als einen Prozess beschreiben. Also ich war die Mama, die Kinder konnten mich gerne immer wieder um Rat fragen. Ich wurde dann zu jemandem, der sehr, sehr langsam wurde und der auch die Kinder um Rat gefragt hat. Und diese Veränderungen waren für mich schwer, aber auch für meine Kinder sehr schwer. Jeder kriegte eine neue Stellung in der Familie. Also das zu bewältigen war einfach ein Prozess, würde ich sagen, von guten anderthalb, zwei Jahren, bis jeder wieder so sein Plätzchen gefunden hat. Und ich habe ein Leben geführt mit sehr vielen Freunden und guten Bekannten. Die sind nicht weggegangen, sie sind geblieben. Und ich bin einfach sehr dankbar dafür, dass niemand gesagt hat, oh, Angela hat Demenz, also ist ja ein Zusammensein fast nicht mehr möglich. Also sie hatten eher, habe ich bemerkt, Angst, mein Gott, wenn es Angela trifft, vielleicht trifft es mich auch. Also das, und da finden dann heute auch noch sehr nette Gespräche immer wieder zwischen uns statt. Ich würde sagen, die Gesellschaft hat noch ziemlich viel Informationsbedarf über die Krankheit. Doch hilfsbereit ist fast jeder, den ich auf der Straße anspreche oder um eine Wegbeschreibung oder Hilfe ersuche. Also ich muss sagen, ich habe es wirklich gut in der Krankheit, weil ich in der Beziehung zwar Verluste habe, aber wenig. Ja, also ich würde sagen, Familie ist sehr daran interessiert, dass es mir gut geht. Ich lebe mit Assistenz, was bei uns in Österreich gar nicht so noch möglich ist. Und ja, ich sehe mich schon als jemand, der in der Krankheit auch sehr viel Glück hatte.
Frau Potocznik, was Sie beschreiben, bestätigt ja eigentlich nur, dass es eben nicht nur um die Kommunikation durch Worte geht, sondern dass wir eine Beziehung zu anderen Menschen ja auch durch das Erleben voneinander haben. Und da geht es ja nicht nur um das, was wir alles sagen können oder vielleicht großartig besprechen, sondern das, was wir auch spüren. Es soll ja auch sowas wie Liebe geben.
Ja, ich würde sagen, in der Krankheit bin ich von nie, also ich war früher jemand, der wirklich viel im Kopf gelebt hat, Entscheidungen im Kopf getroffen hat. Und ich konnte mich auf meinen Kopf hundertprozentig verlassen. Heute kann ich das nicht mehr. Ich erspare mir, mit anderen Menschen so zu diskutieren oder einen so einen kleinen Wettstreit auszuführen. Wer erinnert sich besser? Ich unterliege. Ich lebe heute im Gefühl. Das habe ich schon als Kind getan. Das hat man mir nur ausgetrieben. Aber mit ein bisschen Übung merke ich, ich darf mich auch auf mein Gefühl verlassen. Und ich lebe heute sehr viel mit Strategien und mit sehr viel Gefühl. Hat, glaube ich, auch in meinem früheren Leben ein bisschen gefehlt.
Und Gefühle sind bekanntlich keine Krankheiten.
Nein, die sind etwas sehr Schönes, das wir zur Verfügung haben. Und ich denke, diese Veränderung genieße ich auch, dass ich heute ein Gefühlsmensch geworden bin und endlich wirklich auch zu meinen Gefühlen stehe. Das ist sehr schön.
Frau Bühringer, Angela Potocznik hat gerade von der Assistenz erzählt, die sie in ihrem Leben begleitet. Ab wann ist denn ein Stadium erreicht, ich sage jetzt trotzdem Demenz, von Demenz, wo man eine Assistenz in Anspruch nehmen sollte? Und wie wird die finanziert?
Ja, also da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Grundsätzlich ist es so, dass Demenz eine Behinderung ist, eine unsichtbare Behinderung, weil man sieht ja niemanden auf den ersten Blick, vielleicht auch nicht auf den zweiten Blick an, dass er eine demenzielle Erkrankung hat. Wird aber leider nicht so gesehen, sozusagen in der Politik nicht so gesehen. Ich kenne kaum Personen, die einen Behindertenstatus tatsächlich haben, die eine Demenz haben, wenn sie nicht noch zusätzliche Erkrankungen haben. Das ist das eine. Das führt dazu, dass es auch keinen Anspruch auf persönliche Assistenz gibt, wie es bei physischen Behinderungen Gott sei Dank längst gang und gäbe ist. Ähnlich ist es auch mit psychischen und psychiatrischen Erkrankungen. Da ist das Thema Assistenz leider auch noch nicht durch. Dann wird auch immer von einer Arbeitsassistenz gesprochen. Auch hier kenne ich, ich habe jetzt wirklich schon viel Erfahrung mit Betroffenen und Angehörigen, einen einzigen Fall, wo es Arbeitsassistenz, also sprich bis zum 65. Lebensjahr gegeben hat. Also auch, dass Assistenz grundsätzlich nur bis zum 65. Lebensjahr gewährt werden soll, ist im Fall einer kognitiven Erkrankung, schießt am Ziel vorbei. Absolut. Ja. Also es wird nicht finanziert. Jeder, der sich's leisten kann, kann sich natürlich eine Assistenzperson nehmen. Aber das ist natürlich eine große finanzielle Hürde, weil die Krankheit ohnehin eigentlich teuer ist, weil man viel sozusagen an Therapien und so weiter benötigt. Grundsätzlich ist der Gedanke der persönlichen Assistenz bei Demenz so, dass Assistenz wegfällt, sobald Pflegebedürftigkeit und Betreuung beginnt. Also ein bisschen anders als der Assistenzgedanke bei körperlich behinderten Menschen ist, es sollte eben Personen wie Angela zum Beispiel, die noch in einem sehr guten Zustand ist, die Möglichkeit gegeben werden, zum Beispiel eine Begleitung zum Arzt zu bekommen, wenn es um das Ausfüllen von Anträgen geht. Also was wir alles gemeinsam machen, das sind eben so Sachen, zum Beispiel auch eine Familienangelegenheit, eine Erbschaftsangelegenheit, wo man mit Notaren möglicherweise über mehrere Länder kooperieren muss, Amtswege. Aber auch zum Beispiel, wenn Angela mich fragt, wo könnte ich denn hingehen? Ich habe gehört, Trommeln ist so gut fürs Hirn. Ich würde gerne einen Trommelkurs besuchen. Wo könnte ich denn da hingehen? Ja, dann ist es die Aufgabe der Assistenzperson, einfach sich schlau zu machen, wo gibt's denn da was? Also es geht auch vor allem um den Gedanken der Teilhabe und Inklusion, nicht? Also ich sage immer, Papier ist wahnsinnig geduldig, ist das erste Ziel der österreichischen Demenzstrategie, Teilhabe und Inklusion. Aber solange es keine Assistenz gibt, wird das nicht sein. Ja, oder nur sehr peripher sein oder nicht für jeden sein. Ja.
Tja, wie soll Inklusion funktionieren, wenn ich da nicht hinkomme, wo was stattfindet, was ich oder gut für mich finde?
Zum Beispiel kann auch vorkommen, dass ich gefragt werde oder dass mir gesagt wird, ich möchte gerne am Sonntag ins Theater gehen. Kannst du mir eine Karte besorgen? Weil das ist heutzutage gar nicht so einfach. Muss man meistens alles übers Internet machen. Ist nicht jedermann dazu imstande oder hat auch das Equipment nicht. Und dann sag mir noch bitte, wann muss ich von zu Hause weggehen, dass ich pünktlich dort bin und wie muss ich fahren? Und vielleicht sagst du mir das Ganze noch auch für den Zurückweg. Und vielleicht kann ich dich dann nachher anrufen, weil vielleicht habe ich es wieder vergessen. Ja. Also darum haben wir das Abkommen, dass Angela mich jederzeit anrufen kann. Es ist nicht so, dass wir uns ständig sehen. Es ist überhaupt nicht so. Ich kann auch nicht alle Probleme lösen. Aber ich habe so ein bisschen eine Radarfunktion. Das heißt, ich kenne die Versorgungslandschaft ganz gut und muss halt wissen, wer was machen kann. Nicht? Aber natürlich, bei uns geht es auch um die Selbstvertretung. So hat es eigentlich begonnen mit uns, mit unserer Assistenzbeziehung. Also Selbstvertretung geht eigentlich nicht ohne Assistenz, weil wir reisen und das Reisen wird zunehmend anstrengender, sagst du immer, und schwieriger, sich auf den Flughäfen zurechtzufinden und solche Dinge. Das ist ja auch manchmal für gesunde Menschen nicht ganz einfach, nicht? Muss man ja sagen. Ja.
Was immer auch gesund ist.
Was immer auch gesund ist, ja genau, sowieso.
Heute bei 365 die Erfahrungsexpertin Angela Potocznik und die Fachexpertin Johanna Püringer.
Frau Püringer, auch da gleich eine Nachfrage. Also es gibt ja viele Familien, wo die Verwandtschaft diese Assistenztätigkeiten übernimmt. Aber da gibt es natürlich auch das Problem, dass man dann gerade als Angehöriger doppelt belastet ist. Es ist also sehr erstrebenswert, dass diese Assistenztätigen nicht aus der Familie sind.
Genau, von außen kommen, nicht?
Und das hat nichts mit Lieblosigkeit der Verwandtschaft zu überhaupt tun, sondern nicht mit absoluter Selfcare der Verwandtschaft, damit sie sich dann auf das konzentrieren kann, was Beziehung heißt.
Genau, es hat auch damit zu tun, dass die Verwandtschaft und die Kinder und die Bezugspersonen vielleicht dann mehr Zeit haben für die schönen Dinge, die man gemeinsam machen kann, ja? Und nicht immer schauen muss, ah, ist das erledigt, hast du, ich weiß nicht, die Miete überwiesen, hast du den Brief von Wien Energie beantwortet, hast du bei der Bank da nachgefragt, da kam doch ein Schreiben. Ja. Also, ja.
Frau Potocznik, die schönen Dinge des Lebens, wie ist das denn mit den Herausforderungen des Alltags? Wo sehen Sie da die größten Themen? Wo haben Sie da die größten Themen? Und wie ist das mit der Hilfe der Assistenz?
Ja, also Assistenz, würde ich sagen, gibt mir in den wichtigen Dingen meines Alltags Sicherheit. Ja, ich werde nicht aufgeregt, wenn das Finanzamt mir schreibt. Ich lese es, ich kann es verstehen, aber ich weiß oft nicht, wie habe ich darauf zu reagieren. Habe ich zu antworten, kann ich es ablegen? Also diese ganze große Unsicherheit des Alltags darf ich mit etwas Gelassenheit sehen. Also das ist für mich ganz, ganz wichtig. Ich überlege jetzt, die erste Frage, die Sie von mir wissen wollten, war, glaube ich,
welche Herausforderungen gibt es denn da auch für die schönen Dinge, damit Sie die schönen Dinge machen können?
Ja, Herausforderungen kann es eigentlich in jeder Situation für mich geben. Ja, ich denke, ich kann die Dinge, stelle aber schon vielleicht im Vorfeld oder im Tun statt, ich irre mich. Es wird nicht gut abgeschlossen. Ja, also das können ganz, ganz viele Situationen sein, die heute für mich eine Herausforderung, sag ich mal, darstellen. Aber auch da ist es eben einfach gut, wenn ich wirklich nicht weiterkomme, dass ich bei Frau Püringer die Lizenz zum Anrufen habe und sage, ich komme nicht weiter. Weißt du, wie ich das jetzt gut zu Ende bringe? Weil wenn ich alleine leben möchte und an und für sich so den Aufenthalt in einem Pflegeheim noch ein bisschen warten lassen möchte, weil ich einfach denke, es ist eigentlich noch ein gutes Leben, dann ist die Assistenz für mich so wertvoll, weil mit ihr kann ich wichtige Dinge im Alltag sehr gut handeln. Ja.
Um das noch lang so sein zu lassen, welche Trainings haben Sie denn da? Welche Möglichkeiten gibt es denn, dass Sie auch Ihren Beitrag ganz aktiv leisten, damit diese Erinnerungsschwächen nicht stärker werden?
Ich weiß nicht, wie weit ich das beeinflussen kann, aber ich tue sehr viel. Also ich habe sehr großes Interesse daran, Gedächtnistraining zu machen. Das ist manchmal bei Dingen, die mir schwerfallen, als wenn das Gehirn sich windet, weil es diese Wege noch gar nicht gegangen ist. Aber auch das ist gut für mein Gehirn. Ich lege Wert darauf, diese, wie soll ich sagen, Gleichgewichtsstörungen einfach mit Freude zu beheben, indem ich einen Tango-Kurs gebucht habe, der aber jetzt nicht darauf aussieht, dass ich Tango-Tanzen erlerne, sondern Schritte zur Stabilisierung mit schöner Musik erleben darf. Ich trommle, ich gehe mit Freunden möglichst walken in der Woche. Ich gehe in ein Fitnessstudio, weil ich ein Buch gelesen habe. Beweg dich und dein Gehirn sagt Danke. Ich möchte wirklich, dass mein Gehirn oft Danke zu mir sagt. Und ich bin so gerne aktiv, dass es wirklich meinem Lebensstil entspricht. Ich habe ganz am Anfang zu einer Ärztin und einer Neurologin gesagt, ich spüre das schon so, um Gottes Willen. Und sie sagte, tun Sie weniger, dann fällt es Ihnen auch nicht so auf. Aber das war ein Rat, den ich nicht befolgt habe, weil zu meinem Wohlgefühl gehört es, dass ich aktiv sein darf. Und wenn ich dann noch das Gefühl habe, außer aktiv sein, etwas Sinnvolles zu tun, ist es perfekt für mich.
Johanna Püringer, wie ist denn das überhaupt mit den therapeutischen Möglichkeiten? Die erste, vielleicht ein bisschen blöd klingende Frage, gibt es denn Heilung, die Chance auf Heilung?
Also Heilung, ich bin keine Ärztin, keine Medizinerin. Heilung gibt es grundsätzlich nicht. Es gibt Antidementiva, so heißen diese Medikamente, die man mit oder zur Diagnose sozusagen verschrieben bekommt, die aber nur eine aufschiebende oder abmildernde Wirkung haben, denn Bereiche, die im Gehirn sozusagen kaputt gehen, das Gehirn kann zwar kompensieren bis zu einem gewissen Ausmaß, aber Areale, die kaputt sind, können nicht wiederhergestellt werden. Ja. Jetzt gibt's oder mit 2023 wurde ein neues Arzneimittel in den USA schon zugelassen. Das heißt Lecanemab oder Lecemib, also jede Pharmafirma hat, glaube ich, ihren eigenen Namen. In Österreich hieß es, wird es im ersten Quartal 2024 zugelassen, was nicht mehr gültig ist, jetzt heißt im zweiten Quartal. Ob es nun zugelassen wird von der EMA, das entzieht sich meiner Kenntnis, aber dieses Medikament soll dazu führen, dass die Plaques im Gehirn ausgeschwemmt werden, so bezeichnen es die Neurologinnen, und auch die Symptome sich verbessern. Allerdings, was medial meistens nicht dazu gesagt wird, also es ist schon gut, dass es endlich was gibt nach 20 Jahren Forschung, was ein bisschen Hoffnung gibt. Die Medien stellen es halt so dar, als sei nun das heilbringende Mittel gefunden für jedermann und jede Frau, der an einer Demenz leidet. Ist aber nicht so, ist für eine winzig kleine Gruppe, nämlich ausschließlich für Patientinnen mit Alzheimer, mit einer Alzheimer-Demenz. Und die müssen relativ am Anfang der Krankheit stehen. Das heißt, frühe Diagnose ist notwendig, was derzeit nicht der Fall ist, weil es in den Gedächtnisambulanzen, es gibt zum Beispiel in Wien nur 3, einen großen Stau gibt und die Wartezeiten für eine Diagnostik sehr lang sind. Außerdem ist dieses Medikament oft kontraindiziert bei verschiedenen Zusatzerkrankungen, also Bluthochdruck, Diabetes, dann fällt man schon sozusagen weg. Und alle Menschen, die eine Mischform haben, die weiter fortgeschritten sind, die älter sind und zusätzliche Krankheitsbilder haben, für die ist dieses Medikament gar nicht geeignet, sondern kontraindiziert. Aber abgesehen von den Medikamenten gibt es halt viele Möglichkeiten. Man weiß ja mittlerweile, wie sehr der Lebensstil ausschlaggebend ist. Einerseits präventiv, aber auch schon, wenn man an einer Demenz erkrankt ist. So heißt es, es gibt 40% der Risikofaktoren oder der Dinge, die man beeinflussen kann. Und 40% finde ich nicht so wenig, nicht? Also dazu gehört Ernährung, Bewegung, ausreichend Schlaf. An oberster Stelle stehen auch soziale Kontakte und neugierig bleiben, das Gehirn sozusagen anregen, aber auch der gute Umgang mit sich selbst, indem ich halt zu meinen Vorsorgeuntersuchungen gehe, schaue, wie mein Blutdruck ist und wenn ich erhöhten Blutdruck habe, auch was dagegen tue, schaue, wie meine Cholesterinwerte sind. Also man kann schon an einigen Schrauben drehen und das finde ich schon ganz wichtig. Und das versuchen wir auch in unserer unterstützten Selbsthilfegruppe über den Berg kommen, so zu kommunizieren, indem wir immer Fachexpertinnen einladen zu Vorträgen über ihr Berufsfeld, nicht? Also was zum Beispiel Ergotherapie tun kann, was Bewegungstraining tun kann, was Gedächtnistraining tun kann, was auch psychosoziale Unterstützung tun kann. Ich glaube, das wird immer wichtiger, meiner Meinung nach der Diagnosestellung. Und eben auch dieser Sinn im Leben, die Freude im Leben, der Sinn im Leben. Und ich glaube, oder wir beide glauben es, Angela, das ist auch ein Grund, warum es dir noch so gut geht, weil du eben immer sagst, das, was ich tun kann im Moment, ist über diese Krankheit sprechen, damit die Menschen wissen, wie sich's lebt damit, nicht? Auch gesunde Menschen und sogenannte Expertinnen. Und ich glaube, das ist auch etwas unglaublich Sinnstiftendes, Sinngebendes.
365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie das Gespräch 867 mit Christian Jaksch. Mehrgenerationenhäuser sind sicher die Zukunft. Oder das Gespräch Nummer 30 mit Chris Lohner vom Lampenfieber, Zivilcourage und von Frisuren. Oder das Gespräch 718 mit Mario Thaler. Wir wollen eine Interaktion, bei der das Gegenüber auch selbstbestimmt ist. Angela Potocznik, Johanna Büringer hat vorhin schon ein bisschen über die Selbstvertretung gesprochen. Auch an Sie noch einmal die Frage, da stehen auf der Homepage Begriffe wie Selbstbestimmung, Selbstwert, Selbstachtung, Selbstfürsorge, Selbstverantwortung, Selbstwirksamkeit, Selbstermächtigung bis hin eben zur Selbstvertretung. Auch wir sogenannten Gesunden denken viel zu selten drüber nach, was das eigentlich überhaupt ist, was das eigentlich überhaupt bedeutet, weil wir es als gegeben hinnehmen. Und Sie haben sich damit auseinanderzusetzen, wie Sie das erreichen, im Team mit der Assistenz. Ist das möglich? Fühlen Sie sich da auch souverän?
Ja, ich denke, es ist möglich. Vieles in meinem Alltag oder in meinem Leben kann ich mit Disziplin erreichen, indem ich nicht nachgebe, sondern wirklich tue. Vieles kann ich mit Üben auch kompensieren. Zum Beispiel jeden Vortrag schreibe ich zuerst mit der Hand. Ich übe mein Schriftbild, damit es mir erhalten bleibt, möglichst lange. Selbstbestimmt, das ist etwas, was uns beiden am Herzen liegt. Ich glaube, Johanna weiß auch, wie wichtig mir die Selbstbestimmtheit ist. Ja, solange ich es kann, möchte ich sie ausüben. Und unser Assistenzverhältnis ist wirklich geprägt von, ja, Achtsamkeit, Wertschätzung, Empathie. Wir mögen uns, was ganz wichtig ist, weil ich ja in den Bereichen die Frau Pöhringer sehr nah an mich ranlassen muss. Ja, also an meine Sachen, die wirklich sehr, sehr eng mit mir verbunden sind. Also da ist es sehr, sehr wichtig. Und was das Schöne ist, ist, dass einfach die Chemie stimmt. Das ist also, glaube ich, für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo man nicht sagen kann, ja, wir schicken Ihnen jemanden, ja, und der macht das dann für Sie. Ich glaube, für mich ist wichtig, dass das stimmt. Ich habe nämlich 2 Jahre lang versucht, bei Vereinen eine Assistenz zu finden, aber da wurde oft gewechselt. Mit jedem hat es auch nicht wirklich gepasst. Und es war für mich ganz schlimm, dass eben, ja, gewechselt wurde. Ich kann nicht jeden oder so viele Menschen so nah an mich ranlassen. Und das sehe ich auch als eine ganz wichtige Sache in Bezug auf Assistenz. Man lässt sich ein auf einen Menschen und es funktioniert so wunderbar, dass ich ja mir wünsche, dass das gesehen und gehört wird, weil ich es aus eigener Erfahrung sagen kann, wir Menschen mit kognitiven Einschränkungen brauchen einfach Assistenz, um die Inklusion leben zu können.
Johanna Pöhringer, wie ist denn das mit den Angehörigen von Menschen mit kognitiven Einschränkungen, mit Demenz? Werden die betreut, werden die versorgt? Und wie sollten sich die weiterbilden?
Ja, also die Selbsthilfegruppen und die meisten Selbsthilfegruppen in Österreich sind für Angehörige gedacht, werden, glaube ich, auch sehr gut frequentiert. Ich selber leite eine Gesprächsrunde für Töchter und Söhne von Menschen mit Demenz und ein Format, das sich Erfahrungsaustausch nennt. Da kommt Angela auch manchmal mit, was immer sehr geschätzt wird, wenn man an sie auch Fragen richten kann. Und ja, es gibt eigentlich viele Beratungsangebote für Angehörige von allen möglichen Trägerorganisationen. Auch das Bundesministerium hat das sogenannte Angehörigengespräch. Ja, ich glaube, da gibt es viel und ist auch wichtig, weil pflegende Angehörige leisten Großartiges. Ich glaube, es ist sicher, dass unser Pflegesystem zusammenbrechen würde, wenn die einmal streiken würden und sagen würden, macht man nicht mehr, geht nicht mehr. Ja. Und also 70-80% der Pflegetätigkeit wird von Angehörigen geleistet, was ich großartig finde und sehr schätzenswert finde. Natürlich auch von Frauen. Ja. Also 80-90% dieser Personen sind Frauen, wie auch in der Selbsthilfe vorwiegend Frauen tätig sind. Ja, also für Angehörige gibt es schon einiges, aber natürlich, ich rate jedem, in eine Gruppe zu gehen, ich rate jedem, sich beraten zu lassen, ich rate auch jedem, darüber zu lesen, sich fortzubilden, sich weiterzubilden, wie es ja überhaupt eigentlich ein gesellschaftliches Problem ist, Bildung und Information in dieser Richtung sozusagen für die Gesellschaft zu bieten. Ja, also sei es jetzt der öffentliche Verkehr, sei es die Supermärkte, Banken, wo auch immer Menschen mit Demenz, und sie sind ja Menschen wie alle anderen, die eben zum Beispiel in Wien leben und ihre Einkäufe machen und herumfahren.
Unsere Städte sind gebaut für Menschen zwischen 30 und 40, die keine Behinderung haben. Total veraltet. Bitte, natürlich.
Ja, darf ich noch etwas zu Ihrer vorhergehenden Frage? Ich hatte mir nämlich aufgeschrieben, was ich auch so schätze, dass die Frau Püringer so viel Wissen über die Erkrankung hat. Sie kann mich dadurch so gut erreichen und ich kann sie wenig erstaunen mit Ideen, die ich oft habe. Das ist dieses Verständnis einfach durch das viele Wissen.
Aber da widerspreche ich gleich. Ich lerne ununterbrochen von dir. Na, wirklich. Ja, ich lerne so viel von dir und habe schon so viel gelernt.
Ja, ich denke, das ist so wichtig. Also Menschen oft reagieren auf meine Ideen so, das kannst du doch nicht tun. Sag ich, warum kann ich das nicht tun? Ja, also ich bin da relativ frei geworden. Aber dieses Verständnis, glaube ich, hast du in einem außergewöhnlichen Maß durch dein Wissen über die Krankheit. Du kannst mich so gut erreichen und das ist, ja, toll. Also das ist, glaube ich, so.
Das ist halt auch der Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung, die Basis, nicht? Also für die ganze Assistenzidee ist ein wirkliches Vertrauen und eine gute Beziehung notwendig, nicht? Und es ist auch ein Prozess, dass dieses Assistenzgeben und Nehmen ist auch ein Prozess, nicht? Also es ist ein Prozess des Voneinanderlernens, des Empowerns, nicht? Also, das, wie du gesagt hast, diese Balance zwischen fordern und fördern, nicht?
365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien.
Frau Püringer, ich möchte zum Schluss noch einmal, bevor wir dann natürlich mit Frau Potocznik schließen, an Sie die Frage richten. Man sagt über ältere Menschen manchmal, da verfestigen sich so Charaktereigenschaften und Charakterzüge. Beobachten Sie das dann auch bei Menschen mit kognitiven Einschränkungen, dass dann der Grantler noch grantiger wird und der Fröhliche noch fröhlicher? Oder hat das dann doch eine andere Qualität und weiß man eigentlich nicht, was auf einen zukommt?
Also grundsätzlich ja, ist es so, dass sich Eigenheiten, Eigenschaften im Alter verfestigen. Aber ich erlebe auch ganz gegenteilige Dinge, ja, dass Menschen, die ganz hart und strikt und alles sehr konsequent und planmäßig durchgeführt haben, dann plötzlich sehr flexibel werden, weich werden, auch gefühlvoll werden und gar nicht granteln. Aber Menschen, die sehr harmonisch mit ihrem Umfeld umgegangen sind und nett umgegangen sind, können auch die grantige Seite hervorkehren, wobei ich es nicht als grantige Seite bezeichnen möchte, denn man muss sich ja vorstellen, wie das ist, wenn man merkt, und die Menschen mit kognitiven Einschränkungen merken es ja in erster Linie selbst. Das war ja nur immer so der Glaube, ah, wir Angehörigen merken es, aber es ist nicht so. Da kann einem schon sozusagen der Grant aufsteigen, man kann eine Wut bekommen, man kann traurig werden, man kann Angst bekommen. Wie geht's denn weiter? Ja, was wird denn mit mir? Wie schnell wird's gehen? Was gibt's dann für Lösungen für mich? Und warum hat's gerade mich getroffen? Nicht? Also das oft ist auch dieses ungewöhnliche Verhalten von Menschen, die in ihrer Krankheit weiter fortgeschritten sind, oft darauf zurückzuführen, dass sie vielleicht mehr Halt bräuchten, mehr Beruhigung, mehr Geborgenheit. Kann ich mir vorstellen zumindest.
Frau Potocznik, ich habe noch zwei Fragen an Sie. Die erste Frage, haben Sie das Gefühl, dass sich bei Ihnen zwar auf der einen Seite vielleicht das Erinnerungsvermögen ein bisschen schwächer geworden ist, dafür aber andere Eigenschaften in Ihrem Wesen verbessert hätten? Sinnliche Wahrnehmungen, vielleicht mehr Liebe zur Musik oder fühlen Sie anderes, was Sie vorher vielleicht gar nicht bemerkt haben, weil Sie so ein Kopfmensch waren, wie Sie uns vorhin erzählt haben?
Ja, ich denke, ein Ausgleich findet da nicht statt, aber ich merke und könnte sagen, dass ich den Verlust von fast allen Dingen, die ich in meinem Leben erlernt habe, hinnehmen muss. Das ist, glaube ich, auch ganz schwierig irgendwo zu verarbeiten, wenn man merkt, man kann selbst die einfachsten Rechnungen nicht mehr. Ist für manche Menschen ein unglaubliches Problem. Aber ich habe eben in den Bereichen des Gefühls unglaublich dazu gewonnen. Ich hatte so ein Konzept in der Musik und dachte, das reicht für ein Leben, was mir alles gefällt. Ich habe eine enorme Erweiterung erfahren. Ich höre nicht Musik mit den Ohren. Ich spüre sie im ganzen Körper. Das ist so etwas, boah, ich kann es nur jedem wünschen, dass er das könnte. Ich habe auch in Freundschaften und auch in der Familie einfach eine große Erweiterung erfahren, einfach weil ich jetzt meine Gefühle zeige. Ich glaube, früher war das sehr strategisch in meinem Leben. Und ich stelle mir auch oft die Frage, was ist denn heute für mich wichtig? Was meine ich denn, ist wichtig, dass ich es noch beherrsche? Ist es mein Interesse an Politik, wo ich doch eigentlich für sich oft im Kopf so viel durcheinander bringe? Ich glaube nicht. Ja, also ich denke, es gibt andere Dinge. Sein Leben zu ordnen ist mir wichtig, mich kennenzulernen. Dinge, die ich gerne tun möchte, die wichtig sind. Und so interessiere ich mich jetzt zurzeit sehr dafür, was bieten denn die Pflegehäuser für mich, weil der rote Faden in meinem Leben zeigt dorthin. Und ich bin so frei und stelle mich vor und sage, ich möchte gerne ihre Demenzabteilung kennenlernen, weil da werde ich mal hinkommen. Was manchmal auf Erstaunen trifft dort. Aber ich denke, ich nehme auch an, Sie werden Ihren Urlaub, wenn Sie ihn haben, planen und Wert darauf legen, das Hotel, in das Sie einchecken, für 14 Tage gut sichtbar für sich zu machen. Ich denke, ich plane nicht einen Urlaub, wo ich nach 14 Tagen wieder gehe. Ich plane eigentlich oder ich beschäftige mich mit der restlichen Zeit meines Lebens. Und dadurch ist es mir wichtig, schnodrig gesagt, was bietet mir das Pflegeheim? Geht es auf das ein, was mich in meinem Leben interessiert? Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es sehr angenehm ist, wenn wir in diesem hohen Alter mit einem gelebten Leben, ich bin jemand, der hört Rockmusik gerne, mit jemandem zweiten im Zimmer, das kann nicht für mich wirklich harmonisch enden. Welche Bedürfnisse habe ich? Werden die irgendwo gesehen? Haben die irgendwo einen Wert? Das ist wichtig für mich. Aber wie die Politik entscheidet, ich meine, ich bin so alt, da hat so viele Veränderungen, was 20 Jahre liegen geblieben ist, ist plötzlich aktuell. Und ich denke mir, um das brauche ich mich nicht zu kümmern. Wichtig ist es, dass ich mein Leben einordnen kann, dass ich meine Wünsche und Bedürfnisse kenne und mich dafür einsetze, dass ich ein Plätzchen finde, wo das auch gesehen wird.
Dann frage ich Sie als Postskriptum noch nach drei Wünschen. Mhm. Und zwar drei Wünschen an die Gesellschaft rund um das Thema Betreuung, Inklusion von demenzkranken Menschen.
Okay. Ja, also ich würde sagen, den Menschen, die mit Erkrankten zu tun haben, würde ich sehr, sehr bitten, schauen Sie nicht nur auf die Dinge, die wir nicht können. Sehen Sie auch die Dinge, die wir können und vielleicht sogar noch sehr gut können. Und fördern Sie das. Es ist so viel mit dem Selbstwertgefühl, hat das zu tun. Und es freut mich immer, wenn ich von jemandem gelobt werde oder wenn jemand sagt, das hast du gut gemacht. Das ist ein wunderschönes Gefühl. Zweiter Wunsch ist, bleiben Sie gelassen, wenn Sie auf uns treffen. Wir sind es meistens schon. Und der dritte Wunsch ist Assistenz. Sehen Sie, dass Menschen, die ein Leben führen mit kognitiven Einschränkungen, ein Recht haben sollten, Assistenz zu bekommen. Das wären meine drei Wünsche.
Angela Potocznik, Johanna Püringer, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise.
Danke für das Interview.
365. Ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion. Falls Sie die Arbeit von VSOM und diesen Podcast unterstützen möchten, dann abonnieren Sie 365 auf allen Podcast-Plattformen wie Spotify, Castbox, iTunes oder Soundcloud und überall, wo es Podcasts sonst gibt. Der Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien finanziert seine Aktivitäten durch Mitgliedsbeiträge und Spenden. Falls Ihnen Medien, Bildung und Demokratie auch ein Anliegen sind, dann freuen wir uns, wenn Sie uns mit einer Spende unterstützen möchten. Dazu finden Sie Informationen auf der Webseite www.vsum.tv. In diesem Sinne, bis morgen.